Wunderschönen guten Morgen zu Insert Moin, dem großen Jahresrückblick Teil 2. Wir starten mit dem Monat, was haben wir denn, April, der gleich mal mit einem Knüller startete. Die Branche war aufgerührt und zwar mit unserem April-Scherz. Was ging's da, Manu?
Habe ich verdrängt. IDG hat uns gekauft, angeblich im 1. April, aber war sehr spaßig, war sehr unterhaltsam. Tolle Aktion gewesen auch von Markus Schwertl.
Dass der da mitgemacht hat, ja, ja. Das hat dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Glaubwürdigkeit verschafft. Und es war echt schwierig, diesen Cast dazu aufzuzeichnen, ohne zu lachen. Da ernst zu bleiben. Und das war auch mit ihm schwierig, weil er ja auch so auch immer so ein lustiger Mensch ist, gerne auch mal lacht und sowas. Und dann haben wir jetzt echt da anstrengen müssen, das hinzubekommen. Es hat aber funktioniert. Es sind echt viele Leute drauf reingefallen. Ja. Und selbst Wochen, nachdem das aufgelöst war, bin ich noch drauf angesprochen worden mit, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ihr dann bei IDG seid und sonst was? Und also es hat funktioniert.
Die Leute sind die Arschkarte haben ja wir gezogen, dass IDG uns wirklich nicht gekauft hat.
Ja, also stimmt, wir haben unseren Let's Play-Kanal dann aufgemacht.
Genau, wir haben unseren Let's Play-Kanal aufgemacht. Ich habe extra noch ein Video im Handy dir zugeschickt. Genau, also es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, die Aktion. Ja. Also auch diese ganze Vorbereitung, also...
Wir haben ja den inszenierten Streit auf
Twitter gestartet und so, was ja wirklich für Verunsicherung gesorgt hat. Auch Entschuldigung an dieser Stelle, aber es hat echt Spaß gemacht.
Ja. Dann kam im April Defiance, Injustice, Deadly Premonition, Director's Cut. Erstmal so...
Also, nein, Defiance
fand ich nicht so gut.
Defiance hätte mich enttäuscht. Hätte mich ansprechen können, weil sie ja gesagt haben, wir vermischen Videospiele mit Serie und Science-Fiction-Serie. Dachte ich erst geil. Habe ich mir jemanden in den Podcast dafür eingeladen und der hat gesagt, von Eurogamer war das, glaube ich, der Frank. Und der hat gesagt, also funktioniert nicht so richtig, weil die Serie ist ja auch schon produziert und bis sich das alles mal auswirkt, kann man, glaube ich, noch eine Weile warten. Also von daher habe ich es dann zur Seite geschoben.
So ein bisschen wie so ein Poor Man's Borderlands. Also
Poor
wenn man
mit.
Ja, weil einfach.
Was ist Poor Man's?
Poor Man's. Der arme Mann quasi. Also so das Borderlands des kleinen Mannes.
Weißt du? Okay. Also es war vom Prinzip sehr ähnlich, weil du halt im Prinzip alles erschießt, um zu grinden und so.
Poor Man's Land.
Ja. Und es war aber lange nicht so gut. Aber ich habe es trotzdem ein bisschen gespielt, eine Weile, ein paar Stunden, und es hat irgendwie so einen komischen, schon so einen Suchteffekt
generiert.
Wie jedes MMO so ein bisschen. Ne? Es ist also kein wirklich schlechtes Spiel, aber es hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Weil
ich sage übrigens jetzt schon vorher, dass wir genau die gleiche Diskussion über Quantum Break führen werden und sagen, ja, die Idee war ganz gut, aber es funktioniert halt dann doch nicht, irgendwie Videospiel und Serie irgendwie so zu verweben.
Das weiß ja bis heute immer noch keiner genau, was die meinen mit Serie. Wird es eine Fernsehserie, die parallel läuft, oder wirst du im Spiel wie Serien Folgen haben, die sich aus dem Spielerischen heraus entwickeln. So habe ich es jetzt neuerdings verstanden.
Weiß es auch nicht, aber...
Also sie versuchen es halt so zu verkaufen, dass du Einfluss auf die Serie hast und umgekehrt. Aber das ist natürlich Quatsch. Also allein die beiden Produktionsarten von Spiel und Film können...
Ja, was ja funktionieren kann, wenn du sowas wie ein Lost-Videospiel machst, dass du halt die Charaktere triffst und... Ja, also so wie The Walking Dead das ja auch macht von Telltale, dass du einfach was eine Begleitlektüre sozusagen dazu hast, die aber trotzdem hin und wieder mal Cameos oder sowas bringt. Da kann es ja schon funktionieren. Aber gut, Injustice können wir, glaube ich, skippen. Da haben wir auch eine ausführliche Folge zu. Ja. Prügelspiel mit...
Prügelspiel, ordentlich auf die Fresse. Wie das wie Finale von Superman, den Superman-Film, Man of Steel, so übertrieben ungefähr
das Spiel. Also es macht echt Laune, weil diese ganzen Kulissen auch...
Gibt's ja, wer jetzt sich eine neue Next-Gen-Konsole geholt hat, eine PS4, gibt es auch eine PS4-Version jetzt übrigens. Oh. Also wer die keine PS3 oder so hat...
Wir sind doch noch im April, da wissen wir noch gar nicht, dass neue Konsolen kommen.
Ach so, ich vermute, es wird auch für die PS4 kommen. Und Deadly Premonition muss man, glaube ich, auch nicht so viel sagen.
Das, liebt man oder
hasst man. Ist ein Kultspiel. Ja. Director's Cut hat es jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Also im Sinne von, dass da jetzt wirklich eine Bereicherung drin ist, meine ich. Ne? Also es ist jetzt, wenn man das Original gespielt hat, hat man nicht so viel verpasst. Aber
ich fand es schon, ich habe mir letztens nochmal diese Diner-Szene angeschaut, wo die beim Essen sitzen, und es ist einfach, wenn man sich das anschaut, denkt man sich einfach, das kann ja wohl nicht ernst sein. Das ist sowas von Also ein Schultheater, eine Schultheateraufführung ist Shakespeare schauspielerisch Vergleich dazu. Also es ist so sowas von cheesy, dass man das einfach nicht mehr aushalten kann. Aber das macht es auch so unterhaltsam. Also
es lebt halt ja auch nur davon, dass es halt Twin Peaks als Spiel ist, genau. Oder? Ja. Davon lebt es irgendwie.
Ja, und dass man so viel zu entdecken hat. Also es ist wirklich, also für Leute, die sehr gerne Geheimnisse oder so Easter Eggs aufdecken, ist es ein witziges, richtig cooles Spiel.
Aber dann kam ein richtiger
Knaller. Es war nicht alles schlecht
im April. Oh, nur unser April-Scherz, aber dann wurde es richtig gut. Das passt nämlich gut zusammen, weil bei diesem Titel habe ich auch gedacht, das handelt sich um einen April-Scherz.
Ja, die haben es ja auch am 1. April angekündigt. Genau. Und dann hat natürlich jeder gedacht, ja, hier, haben sie uns erwischt, hier wird alles so VHS-Kassetten-Stil und well played, Ubisoft, well played. Und ich habe dann auch wirklich erst so 2-3 Tage danach, als sie dann so, nein, es ist kein April-Scherz, es kommt wirklich raus und sowas. Und so, ja. Komm, jetzt könnt ihr das auflösen. ich habe das sehr lange geglaubt, dass es wirklich ein April-Scherz war. Ja. Aber es war cool, weil...
Ich muss sagen, was?
Achso, haben wir es nicht gesagt? Nee. Far Cry Blood Dragon. Ich fand es sehr cool, dass man einfach mal als Add-on mal was Neues probiert. Mhm. Und ich finde immer, ich bin nicht so der Fan von DLCs, von Story-DLCs, weil ich einfach, wenn ich ein Spiel abgeschlossen habe, dann habe ich da irgendwie mit abgeschlossen und dann finde ich es immer komisch, wenn man dann nochmal so, ja, jetzt kriegst du hier nochmal so eine Stunde neues Spielmaterial.
Ganz geil ist es wie bei Mass Effect, wenn das dann irgendwann vorher schon passiert gewesen ist.
Genau.
Ja. Du bist mit der Hauptstory durch und dann kommt nochmal ein Story-DLC.
Genau, und da kann ich mich einfach irgendwie nicht mehr für erwärmen, dass ich dann mich nochmal da in diese Geschichte reinarbeite und mir überlege, was war denn da? Und das dann auch nur so einen kurzen Appetit haben, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, man kriegt nochmal eine komplette Story, sondern du kriegst da wirklich immer nur so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, weil länger ist ja ein DLC meistens nicht. Mhm. Und da habe ich ja bei Far Cry 3, bei Blood Dragon wirklich so, okay, das ist ein neues Spiel, das ist in sich abgeschlossen, das ist in sich stimmig, das ist eigentlich wie ein kleines zusätzliches Download-Spiel. Mhm. Und das fand ich eine coole Idee, ein Download,
so ein DLC so zu machen. Kam ja auch als Standalone. Also du musstest ja auch die Far Cry 3 Retail oder Hauptversion nicht haben, hat aber die ganzen Assets genutzt und hatte diesen supergeilen 80er Actionfilm Charme, alles in Neon. Hat sich ein bisschen schnell abgenutzt, fand ich. Ich fand die Grundidee geil, ich fand den Sound geil, ich fand diese Amiga-Zwischensequenzen mit diesen Pixel-Animationen, die da so reinfahren, fand ich großartig.
Und der blinkende Hintergrund.
Ja, genau. Und auch diese völlig cheesy, übertriebene Bösewicht-Story mit Cyborgs und tralala. Und auch allein das Tutorial war großartig, weil sie sich halt auch sehr selbstreferenziell über Tutorials in Shootern lustig gemacht haben, auch über Far Cry 3 lustig gemacht haben. Diese ganzen Sachen irgendwie, wenn du Herzen ausreißt.
Congratulations, you showed the ability to press the button A.
Fand ich großartig, hat aber dann nach ein paar Stunden war dann irgendwie so dieser Flair war vergangen und dann ging es eigentlich nur noch so um das Kämpfen und da hat diese Optik, da war Far Cry einfach schöner. In der Welt auf den Inseln rumzulaufen, fand ich in Blood Dragon ein bisschen zu eintönig.
Dann. Ging mir tatsächlich auch sehr ähnlich. Also mich hat es auch direkt wegen diesem Trash. Also irgendwie der Aufhänger war die Apokalypse, dann Apokalypse. Also der Trash, das ist ja wirklich, als würde man 80er Jahre Trash nehmen und den nochmal persiflieren. Cool. So. Also Meta sozusagen. Und das fand ich schon ziemlich cool, weil ich meine, das Ding hat hatte Dinosaurier, Roboter-Dinosaurier, die aus den Augen Laser schießen und so ein Quatsch. Ja. Das war super. Aber das Spielprinzip hat es dann einfach nicht ganz so gehalten, weil die haben sich dann sehr darauf verlassen, dass du eine Basis nach der nächsten einnehmen musst und so. Und das wurde dann doch ein bisschen repetitiv irgendwie. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber trotzdem, also allein vom Stil, dass sie überhaupt die Eier hatten, so ein Ding umzusetzen, ist schon ziemlich geil. Und das hat mir auch insgesamt sehr gut gefallen.
Ja, und dass man halt auch echt als so ein großer Publisher, die dann sonst immer darauf bemüht sind, nicht irgendwo in so eine Falle zu tappen oder alles muss irgendwie dreimal vorher von
der... Es war nicht die sichere Nummer.
Genau, dreimal vorher von der Production und in Fokusgruppen muss das irgendwie getestet werden, ob das ankommt und sowas und dann einfach mal so was zu machen.
Dass sie keine Scheu hatten, dass die Marke dadurch so beschmutzt wird, sozusagen. Mhm. Ne? Also ich meine, Far Cry ist ja schon so eine große Exklusivmarke auch, die man auch, also wo man direkt an Dschungellandschaften oder manchmal nach Afrika irgendwie denkt. Aber man assoziiert das nicht mit Trash. Also jedenfalls nicht dieser Form von Trash.
Und dass die Chefabteilung das durchgewunken hat und gesagt hat, nee, ihr geht jetzt auf Nummer sicher und macht einfach nochmal eine neue Insel, neue Bedrohung und wäre ohne Probleme machbar, hätte sich auch verkauft.
Konsequent durchgezogen. Also wirklich
wurde aber auch belohnt, fand ich, von Kritikern, von Spielern. Ich glaube, es hat sich auch echt gut verkauft.
Ja, wir hatten ja damals diesen Streit auf Twitter, weil du gesagt hast, ja, hier total der Topseller und dann hat sich halt rausgestellt, es hat sich irgendwie 1 Million Mal verkauft oder sowas.
Für einen Download-Titel?
Ja, für einen Download-Titel, aber das Hauptspiel hat sich dann, glaube ich, irgendwie 6 oder 7 Millionen Mal verkauft und dann sagt man schon, und das Hauptspiel hat halt 60 € gekostet. Mhm. Da ist das schon nochmal ein Tick erfolgreicher gewesen. Aber klar, der Aufwand, so ein 3-4 Stunden Add-on zu produzieren, ist natürlich viel geringer. Auch wenn sie die ganzen Assets produzieren müssen und so. Aber ich glaube, das Geld, was dann insgesamt da reingesteckt wurde, war geringer. Aber, ja. Guacamelee.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir jetzt viel mehr so 80er Retro-Charme kriegen.
Das
hat sich aber noch nicht bewahrheit. Ja.
Siehst du nicht im Ganzen, ne? Also man hat ja mit den Spielen diese Parallelwelt aufgebaut, die 80er, mit Hotline Miami und...
Gab's wirklich die 80er? Das war nicht, ist kein böser Traum. Das war keine Paralleluniversum.
Aber diese Inszenierung, also dieses Neon-Licht.
Ja.
Und auch wenn Drive nicht in den 80ern fast daneben gekippt, nicht in den 80ern spielt, hat es auch dazu beigetragen, dass man es irgendwie damit identifiziert und dieser ganze Stil, da gab es auch noch zwei Retro-City, Rampage geht ja auch in diese Richtung, die schönen 80er. Aber das waren die drei einzigen Spiele, die mir jetzt in den Sinn kommen, die das auch richtig zelebriert haben und dann war die Welle auch schon wieder vorbei.
Also da haben manche Pixelspiele mit diesen langen, dünnen Beinchen und so, haben mehr Nachfolger mit sich gezogen als jetzt Blood Dragon. Mhm. Aber es wäre auch zu offensichtlich gewesen. Also das war ja so auf die 12.
Alle drauf gegangen wären, ja. Es geht halt auch nicht bei jedem. Ich meine, welches Spiel kann man sich da noch vorstellen?
Tomb Raider mit Dauerwelle.
Und Schweißbändern. Lara Croft mit Schweißbändern.
Aerobic Raider.
Stimmt.
Es gibt aber in Dead Space 3 tatsächlich einen Modus, einen Bildfilter, denn das ist aussehen wie so eine alte 90er-Jahre-Render-Sequenz.
Ah, okay.
Das ist so total verwaschen und pixelig so ein bisschen. Muss man aber irgendwie das Spiel zweimal durchgespielt haben, sonst haben wir es auch nicht geschafft. Aber kann man sich auf YouTube mal angucken. Das ist ziemlich witzig.
Okay. Was kam noch?
Guacamelee.
Das, was du jetzt gerade aktuell gespielt hast, genau.
Genau, ich habe es jetzt erst gespielt auf der Vita, weil es im Dezember, glaube ich, was im PS Plus kostenlos war. Und ja, ich fand's witzig, es hat auch echt Spaß gemacht, ich fand's nicht so überhyped. Beziehungsweise ich fand den Hype darum nicht ganz so gerechtfertigt, weil ich mir dann irgendwie doch gedacht habe, na ja, es ist ein netter Plattformer, so ein 2D-Brawler, aber mehr auch nicht.
Irgendwie. Ich fand's richtig gut. Also ich mag auch dieses unverbrauchte Setting. Es hat ja so diese mexikanische Folklore zusammen mit diesen Wrestlern, mit diesen mexikanischen und verbindet beides. Mhm. Ja, so dieser Totenkult von Mexiko mit den Wrestlern, mit einem super präzisen Plattformer, der auch so diese so typische Indie-Mechaniken hat mit zwischen den Welten wechseln und Plattformen und Farbcodes und so weiter. Also war eigentlich alles drin. Der Humor hat auch funktioniert, der war an manchen Stellen so ein bisschen too much. Der Humor hat manchmal so Memes aufgegriffen, ja, dass du im Hintergrund so andere Charaktere getroffen hast oder den Angry, diesen Angry-Meme, wie heißt denn der? Dieser der so guckt, wie du jetzt gerade.
Angry-Meme?
Ja, da haben sie manchmal so ein bisschen so, haha, guckt mal, wir wissen hier Internet-Humor und haben das dann so eingeblendet.
Was ich aber cool fand, war, dass am Ende habe ich gelesen, es kommt aus Kanada, ich weiß nicht, ob das Studio, und es wurde gefördert vom Film Development Board Ontario oder sowas, wo ich dann sage, okay, das ist schon krass, dass in Kanada solche Sachen dann gefördert
aber
werden.
Aber der Art-Designer ist ein Mexikaner.
Daher ach so. Kommt das, ja.
Okay. Der arbeitet da. Ja. War ein super Spiel, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Auch richtig schön, das erste Mal, dass ich diese Crossplay und Crossplay und Crossplay, weiß nicht, wie Sony das nennt, dass du es auf der PS3 spielst, speicherst, sagst, lade das Speichergame in PS Plus hoch, gehst in den Bus, spielst auf der Vita weiter. Das fand ich richtig geil, habe ich bei dem Spiel das erste Mal so richtig benutzt, weil es auf beiden Plattformen gut funktioniert hat.
Und so soll es halt auch sein. Also ich glaube, das ist hoffentlich die Zukunft, dass du viel öfter die Sachen einfach mobil mitnehmen kannst und eben nicht rüberstreamen musst auf das Gerät, sondern halt
gespeichert. Battlefield 4 muss ich jetzt nicht auf der Vita mitnehmen, ja? So ein Bombastspiel. Aber gerade solche Plattformer-Geschichten wie Guacamelee sind perfekt dafür gemacht, die auch unterwegs zu spielen.
Gut. Don't Starve, auch ein schönes Stichwort.
Auch ist PS jetzt, Plus jetzt,
genau. Auch PS Plus im Januar, ne? Mhm. Also Wahnsinn, was da...
Von Sly Entertainment, die auch das wunderbare Ninja-Spiel letztes Jahr gemacht haben. Mark of the Ninja, genau. Ja. Die mag ich eh total gerne. Und Don't Starve ist richtig schön und entwickelt sich auch toll weiter. Also so ein Permadeath-Spiel, du läufst so von oben schräg runter, hat so diese Tim Burton-Ästhetik, die mich sehr angesprochen hat, auch mit diesem leicht düsteren und Halbtod-Welt und solche Geschichten. Und du gehst rum, sammelst Items ein, hat so quasi diese, wird immer so, ist ein bisschen wie Minecraft, ist aber gar nicht wie Minecraft, aber du kannst halt Sachen craften, ja. Also du sammelst Sachen ein und was, warum lacht ihr denn jetzt?
Nein, also das ist wie Minecraft, ja, nur gar nicht wie Minecraft. Nein,
was ich meine, es sagen immer viele, das ist ein Permadeath-Spiel, aber mit Minecraft-Elementen und dann denkst du halt an Klötzchen und sowas.
Ach so, okay.
Aber es hat so dieses Sammeln und daraus Dinge craften. Und du kannst halt selber dir entscheiden, baust du jetzt irgendwie ein Fort auf und baust du ein Lager oder pflanzt du irgendwie Zeug an und musst halt so lange wie möglich überleben. Und eine Todesmöglichkeit ist das Verhungern. Also don't starve. Aber man stirbt alle Tode, nur nicht verhungern. Das ist großartig. Ja.
Also ist Nomen nicht Omen. Ja. Sondern, ja.
Genau. Und ich muss mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Also die haben da fleißig weiterentwickelt. Und mal gucken.
Ach, das war dann noch im Beta-Status.
Genau, quasi. Ich habe dieses Beta gekauft, wo du 2 Keys bekommen hast und konntest im Browser dann spielen. Mhm. Und haben sie jetzt ja portiert für alle möglichen Plattformen. Und sind 15.000 neue Charaktere und Items und Spielmodi dazugekommen.
Das ist auch so ein, ich möchte nicht sagen Trend, aber das ist auch 2013, uns ist das aufgefallen, als wir die Liste für das Jahr zusammengestellt haben, wie oft Spiele rauskamen. Also in Hotline Miami kam jeden Monat für irgendeine andere Plattform rauf. Ja. So hier nochmal für Linux und hier nochmal für das und also und hier nochmal für Android und hier nochmal für iOS und so. Also das heißt, dass es mittlerweile diese Indie-Spiele einfach für ganz viele verschiedene Plattformen portiert werden, so was es irgendwie früher gar nicht gegeben hätte, weil es diese Systeme überhaupt nicht gab. Und jetzt ist es schon gut, dass du anhand von Unity, also viele von den Spielen sind ja in dieser Unity-Grafik-Engine programmiert und da kannst du im Prinzip mit wenigen Klicks, also
theoretisch.
Theoretisch. Ich kann es ja auch nur so, ich kann nur was mir Entwickler sagen, ich kenne mich ja selber nicht aus, aber die sagen halt, man kann mit relativ leichten Mitteln, weil die Plattform ist quasi mit den ganzen Endsystemen kompatibel und dann kannst du es halt einfach nur sagen, ja, okay, ich möchte das Spiel, habe ich jetzt fertig und bitte einmal für Android, einmal für iOS und einmal für Windows compilen, so ungefähr, und dann läuft es halt auf jedem der Systeme. Und das kann ja eigentlich nur gut sein, weil wenn du dem Kunden die Wahl gibst, wo er ein Spiel spielen kann, ob er es sich aussuchen kann, dann ist natürlich
optimal. Ja, und oftmal wird es ja sogar fast besser. Also Hotline Miami spielt sich auf der Vita richtig knackig und richtig gut mit den 2 Analogsticks. Mhm. Ich habe es mit der Maus gespielt auf dem Mac, aber hat gewonnen auch dadurch. Diablo 3 hat auch gewonnen durch die Konsolenportierung.
Super.
Das kommen wir ja nachher auch noch dazu. Ganz kurz noch, Don't Starve ich dachte, du sprichst das an, dass Don't Starve auch eines dieser Spiele war, was dieses Jahr groß Trend war, dass du Spiele mit Early Access kaufst und spielst, wenn sie noch nicht mal fertig sind. Ja, also das hat ja, wie gesagt, auch Minecraft damals so angefangen mit dieser Alpha, wo du mitmachen konntest. Und dieses Jahr wurdest du ja überschwemmt mit Angeboten. Hier, steig in die Early Access ein. Steam hat ja dieses Early Access Programm gestartet. Und so viele Spiele kannst du inzwischen schon in der Beta spielen. Wobei ich mich immer frage, es gibt so viele fertige Spiele auch. Da musst du schon richtig drauf hinfiebern, um jetzt dann so ein unfertiges Spiel schon anspielen zu wollen.
Es ist für Nischenspiele aber eigentlich ganz cool. Weil es gibt halt
auch sehr schnell Feedback
dazu. Genau, also es gibt halt eben so auch so ein paar zum Glück ausgefallene Spielkonzepte, die vorher so noch nicht probiert worden sind. Und das ist natürlich für den Entwickler auch ein gutes Feedback. Funktioniert unsere Idee, also verstehen unsere Spieler, ob das ankommt und so, und was müssen wir verbessern, um denen halt wirklich entgegenzukommen? Also das ist für alle irgendwo auch ein Gewinn. Und natürlich das darf man auch nicht vergessen, wirtschaftlich gesehen sparen sich die Leute damit auch das Beta-Testing ein bisschen. Ne? Also natürlich haben sie dann auch immer noch ein paar Playtester, aber längst nicht diesen Umfang, den du normalerweise bei einem Produkt hast, das fertig auf den Markt kommen muss.
Also ich bin ja gerade in der Early Access von Last Guardian, aber ich habe noch nicht reingeschaut.
Ja, das ist schade.
Hast du jetzt hiermit verraten. Also es kommt wirklich.
Aber für die Xbox, ne?
Ja, stimmt.
Nee, für die Ouya.
Ouya-Exclusive. Nee, aber was ja auch mit diesem Early Access ist, du ziehst dir ja auch im Prinzip so frühe Fans ran, weil das ist auch so psychologischer Effekt und das hat man ja auch bei Kickstarter gesehen, dass dann die ersten, weil 2013 war auch das Jahr, wo die ersten Kickstarter-Projekte rauskamen und manche von denen waren halt einfach schlecht. Mhm. So, aber man redet sich dann halt selber ein, ja, so schlecht ist es gar nicht und irgendwo macht es ja doch Spaß und man redet sich selbst schön, weil man dann irgendwie ja doch da Geld dafür bezahlt hat und man will sich selbst nicht eingestehen, dass man vielleicht doch nur auf ein cooles Produktvideo reingefallen ist. Und das ist ja auch so das Prinzip bei diesen Early Access, dass du halt schon dir eine aktive Community ranziehst und Star Citizen ist das beste Beispiel, ist jetzt bei 26 Millionen oder was, also eine absurde Summe mittlerweile und es wird jeden Monat 1 Million mehr und es wird immer so, ja, wenn wir das noch mitmachen, dann kriegt ihr noch eine animierte Brücke und wenn wir die nächste Million schaffen, kriegt ihr noch irgendwie, machen wir die Spielwelt doppelt so groß und bei der nächsten Million portieren wir es noch auf die Plattform und offenbar sind diese Ziele immer so reizvoll, dass die Leute dann immer sagen, ja gut, dann lege ich nochmal irgendwie einen Zehner drauf, damit die nächste Million auch geschafft wird. Und der hat es mittlerweile geschafft, sich so eine aktive, treue Fanbase zu schaffen, obwohl es noch nichts von dem Spiel gibt, außer ein paar Concept Arts und so ein paar 3D-Modelle von irgendwelchen Raumschiffen oder sowas. Und diese Community geht natürlich raus, macht auch Werbung für das Spiel und so, weil sie sich halt als ja wie so ein Teil des Entwicklers fühlt.
Ja, das haben wir letztes Jahr ja auch schon beobachtet, dass Kickstarter immer mehr auch für große Studios als Marketinginstrument dient, wenn ein guter, bekannter Name dahinter steckt. Gab aber dieses Jahr auch einige Flops, die nicht mehr funktioniert haben, weil Kickstarter bei der Journalie nicht mehr den Stellenwert hat. Es gibt so viele Kickstarter-Kampagnen, dass es fast gar keine Berichte mehr da groß
gibt. Es ist die Presse wieder schuld. Ja, genau. Ja, das ist so typisch. Die kommunistische Presse, die hier...
Haben viele Entwickler jetzt auch gesagt, dass sie gesagt haben, es ist schwerer, die Aufmerksamkeit zu kriegen über einen Kickstarter.
Ja, aber auch bei Spielern, weil du halt auch täglich so viele Kickstarter-Projekte in deiner Timeline gespült bekommst, dass du halt... Früher war halt so, ein Kickstarter, gucke ich mir zumindest das Video mal an. So. Und heute ist halt so, ja, ein Kickstarter.
Und inzwischen ist es bei mir sogar so gekippt, dass ich sage, ja gut, wenn es auf Kickstarter ist und das findet genügend Fans, ich bin jetzt nicht der Oberfan, aber ich schaue es mir dann an, wenn es fertig ist. Ja, da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch Geld drauf zu werfen, weil das Budget ist ja irgendwann auch aufgebraucht, was du bei Kickstarter rumliegen hast, was immer noch nicht erschienen ist.
Natürlich entsteht dann auch so ein bisschen so ein Ungleichgewicht zwischen den Projekten, die tatsächlich förderungswürdig sind und den Projekten, die Kohle jetzt nicht gebraucht hätten. Und bei Chris Roberts darf man sich schon ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt so nötig ist, dass der so viel Kohle scheffelt. Weil der hätte wahrscheinlich so oder so vielleicht einen Publisher an Land ziehen können, weil es ist nun mal Chris Roberts. Aber bei anderen, da gibt's halt, also ich habe auch sehr viele Projekte beobachtet, wo ich dachte, wow, das ist geil. Und da auch ein bisschen Kohle drauf geworfen, aber die sind halt nichts geworden. Irgendwie war ich von zwei sehr unbekannten Menschen
wieder so gemacht. Ultra gespannt auf Wasteland, ob das tatsächlich was wird. Das kommt jetzt demnächst raus, aber das, also entweder sorgt das für den unfassbaren Boom dieser Oldschool-Rollenspiele, dass die auf einmal alle wieder...
Was Shadowrun ja nicht so wirklich losgetreten hatte.
Oder das wird halt auch so eine Enttäuschung auf hohem Niveau, dass man halt sagt, ja, das ist ganz ordentlich, aber halt trotzdem nur was für Genre-Fans. Alle anderen spielen Probe.
Gut, aber lass uns mal in den Mai kommen. Ich glaube, eines eurer Lieblingsspiele dieses Jahr, Metro Last Light.
Unfassbar gut. Also ich habe da wirklich, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste dieses Jahr, welches war der beste Shooter, also der beste Story-Shooter, wenn ich jetzt mal Multiplayer oder irgendwie sowas ausblende, dann muss ich schon sagen, Metro, das hat mir so toll gefallen und ich fand es auch echt, dass sie es geschafft haben, eine eigene Story in diesem Metro-Universum. Beim ersten Teil kann man auch sagen, gut, da war die Story irgendwie gut und durchdacht, weil sie halt die Buchvorlage hatten und jetzt mussten sie halt ja aus heiterem Himmel oder wie sagt man aus heiterem Himmel, sondern aufs weiße Papier mussten sie halt auch erstmal eine gute Story jetzt zu Rande bringen. Und das hat wirklich funktioniert und ich fand den, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Story ein bisschen verfolgt habt, da weiß man ja auch nicht, was da dran war, aber der Ex-THQ-Chef, die ja der ursprüngliche Publisher waren, wie heißt denn der noch, der auch Naughty Dog mitgegründet hat, Jason Rubin, der hat dann irgendwie ja gesagt, ja, wie die arbeiten da quasi wie in so einem dritte Weltland, die sitzen alle ohne Heizung auf Plastikstühlen und müssen die Computer und die Debug-Konsolen, müssen sie am Zoll vorbeischmuggeln, weil sie die in der Ukraine nicht... irgendwie offiziell legal einführen dürfen und so. Und deswegen muss man das denen noch höher anrechnen. Ich weiß jetzt nicht, was da dabei ist, ob das vielleicht auch ein bisschen so diese amerikanische Arroganz und Naivität war, so nach dem Motto, überall von außerhalb von Amerika ist alles dritte Welt und da haben die Leute noch, sind sie froh, wenn sie gerade Videorekorder haben, so ungefähr. Weiß jetzt nicht, was da dran ist, aber da war ich echt froh, dass da Deep Silver dann irgendwie eingesprungen ist und gesagt, ja, wir machen das zu Ende, weil das wäre echt ein herber Verlust gewesen, wenn das Spiel nicht... wenn das jetzt irgendwie in dieser THQ-Pleite mit runtergerissen worden wäre. Mhm. Und also ein super toller Schuh. Ich mag dieses Metro-Universum sehr gern, weil das einfach so bedrückend ist und auch irgendwie, es ist so eine richtig, richtig düstere Erzählung, ohne Happy End. Und das haben sie auch im zweiten Spiel wieder irgendwie echt hinbekommen.
Ich fand sehr cool, wie sie diese, wie bedrohlich sie diese Welt auch gestalten konnten. Ne? Du hast wirklich dieses Gefühl gehabt, so jeder Meter, ganz froh über jeden Meter sein, der überhaupt läuft, so, weil du wirklich diese Sicht durch diese Maske hast und du musst diese Maske auch immer wieder trocken wischen und so weiter und so. Und ich finde, diese klaustrophobische Stimmung, selbst in der Oberwelt, ne, wenn man oben unterwegs ist, man ist eigentlich sogar schon fast froh, wieder zurück in den Tunnel zu können. Das ist so krass gut gemacht.
Und dieser arktische Winter, der dann oben der Wind bläst und sowas, dass du echt denkst, wie absurd ist das? Du bist halt wirklich so... wieder in der U-Bahn, weil da oben und dann, weil du zumindest in der U-Bahn hast du halt den Vorteil, du kannst halt nur in der Röhre von vorne oder hinten angegriffen werden und in der Oberwelt musst du halt immer schauen, oh, kommen da irgendwelche Fliegemonster oder was sitzt da oben auf dem Dach. Also ein ganz, ganz toll. Und die Atmosphäre, durch diese kleine, diese Bretterbehausungen laufen und dann siehst du halt den Großvater, der seinen Kindern da irgendwie, den Enkelkindern was erzählt. Und
da ist Leben da unten, so absurd das auch klingt, aber in diesen Metrogängen haben sie wirklich Leben reingezaubert.
Ja.
Und es wirkt nicht aufgesetzt so richtig, sondern es passt richtig gut rein.
Ich mochte diesen Reisecharakter wirklich auch sehr. Also du startest halt an einem Punkt und musst ganz klar von A nach B irgendwie laufen und siehst immer wieder in diesen Ladescreens deine Karte und hast diese Reise durch diese absurde Welt. Das ist ja eigentlich nur Moskau, ja. Nur eben in dieser Fantasiewelt umgestaltet. Und sie haben dann, also wie sie dann auch, ich habe das Buch zum Beispiel auch nicht gelesen, aber wie sie mir als Unbedarften dann zum Beispiel diese Faschisten dann vorgestellt haben und andere politische Gruppierung.
Wo der Mann dachte, wie kommen denn die deutschen Nazis in Moskau in die U-Bahn? Ja,
aber wirklich auch so auf so bedrückend und wirklich bedrohlich. Aber du hast am Ende des Spiels dann wirklich auch das Gefühl gehabt, eine Reise. Obwohl es nur ein paar Meter eigentlich sind. Ne? Und das ist halt das Besondere. Es ist halt nicht irgendwie eine epische Reise durch ein komplettes Land und bis dann in einen anderen Kontinent, sondern es sind ja wirklich nur 2-3 Kilometer oder so. Es ist wirklich ein kleines Feld.
Aber halt jeder Meter gefährlich.
Genau. Aber
also perfekt umgesetzt auf jeden Fall.
Ja, tolles Spiel.
Da hoffe ich auch, dass da eine PS4-Version oder so kommt. Weil das sah schon geil aus, aber da eine Next-Gen-Version also, oder Xbox One-Version.
Ja, oder von mir aus gleich ein neues Metro. Dann
ja, aber ich rechne einfach mal stark damit, dass jetzt viele Titel nochmal, weil sie die hohen Texturen sowieso schon haben, nehme ich mal an, durch PC-Versionen und Umsetzungen, dass sie da relativ easy sagen können, zack, Spiel nochmal rauslassen und dann kannst du jetzt auch voll auftreten und 1080p machen.
Wie aufregend kann man denn bitte einen U-Bahn-Tunnel gestalten? So, und dann siehst du dieses Spiel, das ist super.
Allein die Dampfwaffen und so und Kurbeln und so.
Ja,
und die Lampe, das ist so aufladen musst, das war
richtig gut. Einer der Lieblingsspiele des Jahres war auch, habe ich zusammen mit Blood Dragon gesehen, wo ich auch erst dachte, geil, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, war Call of Juarez, das Ganzlinger. So quasi als Entschuldigung für die Fans, weil der letzte Teil war ja so ganz absurd mit dem Kartell. Und mal wieder ein richtig schönes Western-Spiel, wobei ich jetzt echt kein Western-Fan bin, aber ich mochte diesen unzuverlässigen Erzähler.
Ja,
der war so großartig. Du hattest so diesen Bastion-Stil, dass einer immer kommentiert hat, was du gemacht hast, aber als richtiger Erzähler. Also der Hauptcharakter hat quasi seine Geschichte erzählt und du hast sie mitgespielt. Und er hat sich dann halt verplappert und hat Blödsinn erzählt. Und dann kam die Barfrau und hat gesagt, war das nicht so? Und das hast du alles visualisiert bekommen auch. Ah nee, stimmt, die waren gar nicht da. Und verschwinden diese Ritter wieder, die Ritter. verschwinden diese Reiter wieder und wurden dann ausgetauscht. Und das war so gut. Die haben so viel Liebe da reingesteckt in dieses Spiel und hatten so Spaß dabei, dieses zu entwickeln. Das hat man an jeder Sekunde angemerkt. Das war ein richtig knackiger Shooter. Wir haben uns oft über unterhalten, wie bei einem Shooter die Geräusche sein müssen von diesen Waffen, wie satt die sind. Und ich glaube, nichts hat mich mehr befriedigt zu ballern als Ganzlinger dieses Jahr.
Ja.
Ich fand es so gut, auch mit dieser Slow-Mo, großartig.
Ja, ist, dass man so ausweichen konnte teilweise. Ne? Man hatte irgendwie, es gab diese Karten, sowas wie Poker oder so. Ne? Und wenn du dann im Prinzip jetzt sterben würdest, weil das der letzte Schuss ist, der dich treffen würde, hast du dann immer noch die Chance, wenn du jetzt richtig reagierst, dass die Kugel an dir vorbeifliegt. Und das ist wirklich so, also richtig gut visualisiert, auch toll gemacht. Mich hat eigentlich nur gestört, dass es eine Spur zu linear war. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen offener ist. So von
durch den Erzähler hat es halt auch Sinn gemacht.
Aber es stimmt, ne? Es hat eigentlich schon Sinn gemacht und es war auch eine sehr ausgefallene Idee. Und ich habe, also der Humor ist halt aber auch nicht zu aufgesetzt, fand ich trotzdem. Nee. Ne? Also, obwohl
es war so
halt
trocken auch, hat so zu dieser Cowboy-Welt auch gepasst. Es wirkte nicht wie ein moderner Humor, sondern passte auch in diese Szenerie rein.
Das heißt, irgendwie so einen Bossfight gehabt und dann sagte der so, und plötzlich habe ich einen Weg gesehen und wupp, es gingen so Steine nach oben.
Und das hatte dann so diese Inception-Optik wieder, also es sah auch optisch beeindruckend auf, dass dann die Objekte einfach weggeflogen sind. Großartig.
Ja. Über ein Spiel.
Hat es Fabu eigentlich durchgespielt, wollte ich noch wissen.
Call of Juarez?
Also weiß man nicht.
Als der großen Superlevel-Mysterien.
Ich habe auf Steam mal geguckt, da stand es nicht drin in seinen Achievements.
Frechheit. Skandal. Ja, der zweite große Skandal des Jahres. Superlevel Shitstorm.
Ein Spiel müssen wir unbedingt erwähnen, weil es eigentlich für eine 15 Jahre alte Konsole rausgekommen ist, nämlich Sturmwind. Da haben wir beide sehr lange.
Wir warten heute noch auf das Muster.
Auf das Muster, das uns mehrmals versprochen worden ist. Aber ich habe es dann am Ende dann doch selber gekauft. Es war dann ausverkauft, musste ich bei eBay 80 Euro verblechen. Das hat sich gelohnt. Das ist eigentlich ein
neues Spiel für die Dreamcast.
Erstens ein neues Spiel für die Dreamcast, entwickelt von Doranic, das ist ein deutscher Entwickler. Und die haben ziemlich lange dran gearbeitet und machen das auch alles komplett independent. Und es ist eigentlich nur in Anführungsstrichen Schmupp, aber ein richtig, richtig gutes. Also so würde man heute auch einen Schmupp entwickeln für Xbox Live Arcade oder so. Also
Warum haben sie es da nicht für Xbox Live Arcade gemacht? Ja. Weil ich meine, wenn du es für Dreamcast entwickelst, ist doch...
Es gibt auch Leute, die programmieren halt noch C64-Spiele und die wollten halt Dreamcast-Spiel machen, weil sie halt sagen, das gehört auf dem Röhrenmonitor, auf so ein Gerät, keine Ahnung. Ich habe übrigens gerade wir machen einen YouTube-Channel, wo wir nur Schmupp-Spiele besprechen und wir nennen es Schmupp-Schmupp-Hurra.
Das ist eigentlich eine gute Idee, sollen wir nicht mal machen. Aber es ist wirklich extrem gut. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil, also wenn du Schmupp-Fan bist, dann wirst du es automatisch. Das ist super, ja. Das ist super, ich sag das total gerne. Schmupp, Schmupp.
Ja, das ist ein Schmupp.
Hat auch tolle, das stimmt halt alles, was wichtig ist. Ne? Es hat tolle Musik, es spielt sich groß, alles ein cooles Waffensystem. Sehr, sehr an, ja, kann man eigentlich nicht viel zu sagen.
Ich habe es leider nicht gespielt, weil es nie kam, aber...
Ihr habt ja gesehen, wie meine Dreamcast verstaubt. Ich weiß gar nicht, meine Kabel da noch alle angeschlossen sind.
Ich finde das auf jeden Fall eine große Erwähnung wert, weil es ein Dreamcast-Spiel ist. Und so. Das ist halt wirklich auch eines der coolsten Sachen.
Gut, dann im Juni war die E3 und das fand ich war mal richtig wieder die spannende E3. Letztes Jahr haben wir gemeckert, wie langweilig die war und immer so, ja, wieder neuer Aufguss von Shooter XY und hier Explosionen und nur platzende Köpfe und Gewalt in den... Präsentationen, also das war ja wirklich, wo dann auch so gesagt, muss man denn immer irgendwie, selbst ein Last of Us, was ja echt viel auf Story und sowas setzt, wurde da wie so ein brutalo Gewalt, wie so ein Manhunt inszeniert, wo du dann gedacht hast, also das muss ja gar nicht so sein. Und dieses Jahr war das so richtig eine coole E3, weil da hatte ich, das war auch der Zeitpunkt, ab dem ich tatsächlich Bock auf die neuen Konsolen hatte, weil da haben sie so viel tolles Zeug gezeigt, wo ich auch echt Lust hatte, das irgendwie zu spielen und auch Lust hatte, so jetzt will ich eine PS4 haben. Ich habe aber wirklich dann kurz nach der E3, das siehst du dann ja genau, wann du das bestellt hast, wenn du deine Order platziert hast, kurz nach der E3 habe ich die PS4 bestellt. Ja. Rückblickend eine gute Entscheidung, weil sie dann wenigstens pünktlich zum Launch da war. fand ich auch toll. Und auch so Indie-Spiele, da waren so viele Leute, wow, guck mal hier, da haben sie noch was und da. Und wie heißt das, was so ein bisschen wie Ico ausschaut, das Indie-Spiel, was für PS4 kommt?
Das sieht fantastisch aus. Ja. Ich habe den Namen auch vergessen. Diesen Bildern, wo der Junge auch im Lagerfeuer sitzt und so. Ne?
Rhyme, genau, ja, mit LMC geschrieben. Ja.
Toll.
Und das waren halt wirklich so, wie ich sagte, so, okay, es ist alles da. Du hast dein Assassin's Creed, dein Battlefield, aber dann trotzdem auch schon diese künstlerisch wertvollen Indie-Spiele und...
Hast plötzlich wieder diese Diversität, du hast plötzlich bemerkt, da war Vielfalt da, ne? Das war cool. Also das war beim letzten Jahr, war es halt, wie gesagt, so die Gewalt dominiert, so.
Ja, und nur AAA, also nur so sichere Nummer, Shooter, Sportspiel, Basketball, Autorennspiel.
TV.
Ich meine, das ist, also für mich persönlich ist das natürlich okay, aber halt langweilig, ne? Weil es halt irgendwie die Industrie lebt halt, also ist halt auch besser, wenn sie sich immer laufend selbst neu erfindet. So. Und das war dieses Jahr wieder so ein neuer Impuls. Also bam, da kommen eigentlich wieder neue Sachen und hoffentlich wird es nächstes Jahr so weitergehen. Ja.
War eine richtig schöne E3, war auch richtig so schön, immer dann, wir haben ja viel dann auch nachts die PKs angeschaut und dann zusammen parallel quasi im Skype uns da unterhalten und das war dann echt so ein bisschen, so, oh, guck mal hier, das hast du schon gesehen und sonst was. Bis auf Micha, da haben wir nichts mitbekommen, nicht mal was Watch Dogs, sondern hier The Division. Tom Clancy habe ich sofort im Kopf ausgeschaltet.
Ja, das ist wirklich so, Tom Clancy geht hier rein und da wieder raus.
Ja,
aber dann habt ihr mir jetzt gestern den Trailer gezeigt, das ist doch schon sehr beeindruckend. Ja. Hat auch wirklich gar nicht so viel mit dieser Militärästhetik.
Nee, überhaupt halt nicht.
Ghost Recon und so ein Quatsch.
Ja. Aber da schließt sich auch der Kreis, weil nämlich dann der Knaller auf der letzten E3 war ja trotz dieser ganzen Gewalt, war ja The Last of Us. Und es kam ja dann pünktlich zur jetzigen E3, kam ja im Juni dann,
Im Juni.
Kam ja dann The Last of Us endlich raus, neues Spiel von Naughty Dog.
Heißer Anwärter auf Spiel des Jahres.
Ja. Ich vermute auch, dass es in den meisten Publikationen Spiel des Jahres gewinnen wird. Ja,
in der Journalie.
Weil allein schon die ersten 20 Minuten wirklich schon so ein Kloß im Hals hast und danach auch die Action irgendwie stimmt. Hatte nicht immer funktioniert an vielen Stellen, aber Ellen Page war super. viele sagen ja, ist die bessere Ellen Page-Rolle dieses Jahr gewesen im Vergleich zu Beyond. Kann man natürlich so jetzt nicht sagen. Die arme Schauspielerin, die diese Ellen Page nachspielen musste.
Ich war auch nicht wirklich begeistert irgendwie. Also die Ellen Page.
Tut mir echt ein bisschen leid, weil die völlig untergeht. Kein Mensch. Also ich habe wirklich auch der Dom, der auch auf dem Podcast ist, der Kakas angemacht hat von Coding Monkeys, der hat sich wirklich The Last of Us gekauft, weil er gedacht hat, es wäre Beyond. Er hat gedacht, da kommt dieses neue Spiel mit Alan Page. Und dann kam Last of Us in die Läden und er hat sich Last of Us gekauft, weil er halt das Cover gesehen hat.
Ja, es gibt doch auch
und so. Und dann war er völlig, was? Moment mal, das ist ja gar nicht
Beyond. Es gibt doch auch diese Screenshots, hat er trotzdem wahrscheinlich das bessere Spiel bekommen. Es gibt doch auch diese Screenshots irgendwie von USA Best Buy oder sowas, die dann so Promotion Prospekt irgendwie so, und da steht dann halt drin irgendwie Alan Page Games oder sowas. Und dann stehen halt die zwei Spiele da.
Im Nachbetracht jetzt, wo wir Beyond auch gespielt haben, es ist schon eine sehr junge Ellen Page. Also The Last of Us ist wirklich so diese Juno-Ellen Page und bei Beyond hast du ja auch die erwachsene Ellen Page. Also es sind schon nochmal zwei grundsätzlich verschiedene Charaktere. Es ist dann im direkten Vergleich schon auch klar, aber es ist schon eine sehr starke Inspiration da gewesen.
Was ich richtig cool finde an The Last of Us, wollte ich noch sagen, das sind ja eigentlich alles alte Komponenten, ne? Zombies im Prinzip.
Infizierte.
Von mir aus. Also Dinger dann, auf jeden Fall, Monster.
Dann so dieses grüne apokalyptische von Enslaved.
Okay. Apokalypse, irgendjemanden, den du beschützen musst. Das sind all die alten
Männer mit Bart.
Aber sie haben es so interpretiert, dass es trotzdem neu und frisch wirkte. Ne? Mhm. Nur wegen der Inszenierung und tolle Musik.
Ja, das muss man schon echt
und
sagen.
Sehr magische Momente. Ja. Also eine der schönsten, so ähnlich wie diese Tomb, ohne jetzt was zu spoilern, aber es sind Tiere involviert. Da war ich wirklich vor dem. Und er musste so seufzen. Also so ähnlich wie diese Tomb Raider-Stelle, wo sie auf diesem Leuchtturm ist, gab es einige Stellen, wo man wirklich so diese Idylle gleichzeitig mit der Apokalypse und trotzdem so dieses, es gibt kein Zurück mehr. Das haben die richtig gut hingekriegt, die Stimmung.
Für mich ist Naughty Dog ist halt so wie so ein guter Christopher Nolan Film. einfach dieses, das ist High-Quality AAA Hollywood-Produktion, aber trotzdem noch irgendwie so ein bisschen intelligent. Also und ich finde, das haben sie auch mit Last of Us wieder bewiesen, dass sie es irgendwie können, halt einfach auf total hohem Niveau zu produzieren, tolle Spiele zu machen, die aber dann trotzdem irgendwie so die ein oder andere Frage stellen, trotzdem mal zum Nachdenken anregen und trotzdem auch mal dazu die Leute zu bringen, dass man mal über das Ende diskutiert, dass man sagt, wo hast du die Szene schon gesehen? Und
du bist noch nicht ganz durch gewesen, oder war das
genau, bei... Genau, ja. Aber was ich auch interessant finde, weil wir letztes Jahr diese Gewalt so krass diskutiert haben, die fand ich dann im Nachhinein sogar richtig gut in dem Spiel, weil sie einfach, sie war radikal und extrem,
klar,
aber halt eben auch nicht beschönigend. Ne? Also,
Und wenn du es halt spielst, hast du halt den Zusammenhang. Dann ist der Zusammenhang ein ganz anderer, als wenn sie dir auf der E3 halt irgendwie 5 Minuten Gameplay-Schnipsel zeigen, wo der halt nur Leuten irgendwie mit der Shotgun den Kopf wegschießt. Und,
ja, trotzdem war es ähnlich. Also das haben Spiele allgemein das Problem, dass du halt einfach diese Action brauchst als Action-Komponente. Es hätte trotzdem dem Spiel auch nicht schlecht getan, ein bisschen weniger Gewalt zu haben. Also nicht Gewalt von der Darstellung, sondern von der Menge der Leute, die du umbringst. Mhm. Das gleiche Problem, Uncharted, Tomb Raider, Last of Us hat es auch. Du bringst einfach zu viele Menschen um. Mhm. Es würde so ein Tomb Raider würde auch gut funktionieren, wenn du halt 5 Leute umbringst in einem Spiel. Ja? Das würde auch funktionieren, glaube ich ganz fest daran, dass es jemand mal schaffen muss, da eine realistische Zahl zu machen, dass wirklich nur Selbstverteidigungsmorde dabei sind. Und The Last of Us hat diese Atmosphäre, aber der Typ ist einfach trotzdem ein Amokläufer, ja? Wenn du einfach nur die Zahlen anguckst. Du kannst es beim Spielen ja ganz gut ausblenden, das ignorierst du ja sowas. Aber es fehlt so ein bisschen diese Erklärung, wie er dazu geworden ist. Das hat manche, wie den Markus zum Beispiel von Superlevel, den hat es total aus der Bahn geworfen, dass der von heute auf morgen dann halt so ein unerklärter Massenmörder ist.
Ja, und das ist, also man kann das auch nachvollziehen, weil eben die Kämpfe können ja trotzdem dramatisch sein, auch wenn du einen Gegner hast oder so. Und es gibt ja durchaus auch Spiele, die jetzt so langsam diesen Ansatz versuchen, die sind noch in Entwicklung. Aber das wird hoffentlich auch irgendwann mal kommen, dass diese Idee kommt, weg von diesen Massen. Wenn wir, also es zerstört das eben das komplett so. Das erste, hast du das nicht gesagt, dass im ersten Tomb Raider irgendwie nur 4 Leute oder so gestorben sind? In Anführungsstrichen nur 4. Und das hat ein starker Kontrast zu dem neuen. Oder irgendwie, weiß nicht, 500 oder so.
Es gibt irgendwo so eine Grafik, wo du halt dann siehst, wie viele Leute in den einzelnen Tomb Raider-Teilen sterben. Und dann siehst du halt, dass das wirklich so exponentiell ansteigt. So im ersten sind es halt irgendwie 4. Und dann im zweiten sind es dann schon 15 und dann wird es halt wirklich immer so mehr. Und im letzten sind es halt irgendwie 400 oder sowas. Das ist wirklich total
krass. Aber Last of Us hat mich echt bewegt. Also die Klicker sind super, super Feinde, die super nervig sind. Und wenn du es aber dann geschafft hast, bist du trotzdem halt irgendwie stolz. Ja. Und echt sehr viele magische Momente. Und das Ende, ohne jetzt was zu sagen, hat mich echt tagelang auch beschäftigt. Ja. Also eben wie bei Bioshock Infinite, das waren so die zwei Spiele, wo man sich wahnsinnig noch austauschen konnte über das Ende, über die Entscheidung.
Bei mir hat es halt im Laufe der Zeit dann erst funktioniert. Dass ich am Anfang gedacht habe, ganz schön enttäuschend für so, also Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, da war doch irgendwie mehr drin. Ja. Und dann am nächsten Tag so, aber eigentlich ist das richtig geil, wenn du es dir überlegst. Also das ist, das arbeitet dann so in dir. Und jetzt rückblickend finde ich es total das gute Ende. Aber im ersten Moment bist du erstmal ein bisschen enttäuscht. Denkst du so,
oder kann, muss nicht, aber ich habe viele erlebt, die auch so gedacht haben, und dann nach ein paar Tagen das richtig auch nachvollziehen konnten. Sehr schön.
Ja. Und jetzt kommen, die arbeiten ja jetzt an Uncharted 4. Also es heißt nicht Uncharted 4, sondern es wurde ja nur so als Teaser Uncharted. Ich weiß nicht, ob es dann gerebootet wird.
PS4 Uncharted.
Genau, ob es einen neuen Charakter gibt oder sowas. Aber
da war ich ein großer Uncharted-Fan. Ich freue mich tierisch. Ja. Allein dieses Logo hat man hier so. Ja.
Nee, diese Musik, diese
Uncharted-Musik, wo man dann sofort so, du hast dann sofort so Abenteuer.
Indiana Jones halt. Genau.
Ja, genau.
Gut.
Ja, können wir es eigentlich abrunden.
Haben wir das zweite Halbjahr?
Ja, also sind natürlich noch ein paar andere interessante Sachen rausgekommen, aber aus Zeitgründen können wir die jetzt nicht alle irgendwie erwähnen. So.
Ja. Gut, ja, dann
bis zur nächsten Folge,
Herr Jau. Lassen Sie uns den Quatsch hier beenden, um mal Sigmar Gabriel zu zitieren. Und genau, dann vielen Dank fürs Zuhören schon mal, fürs erste Halbjahr und bis zur nächsten Folge.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.